Heute bei Uplink Heimautomation mit Siri, PGP in GMX und Web.de und neuartige Fernsehtechnik und Displays.
CT Uplink.
Jo, herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Herzlich willkommen hier bei CT Uplink, der nicht nerdigsten Sendung der westlichen Hemisphäre, weil wir haben nämlich letztes Mal ganz viele Zuschriften bekommen, dass es noch viel, viel nerdigere Formate gibt. Das will ich jetzt deswegen einfach mal. Sind wir jetzt die zweitnerdigsten oder die drittnerdigsten? Oder
dann wird, glaube ich, das Ranking noch erstellt.
Wir müssen uns dann noch eine andere Tagline überlegen. Auf jeden Fall sind wir CT Uplink und wir reden heute über Themen, die in diesem Heft drin stehen. Das ist nämlich die neue Ausgabe der CT. Aber wir machen auch noch ganz viele andere Hefte, was mir gerade im Sekretariat aufgefallen ist. Jetzt habe ich die alle mal mitgebracht. Wir haben jetzt ein ganz neues Linux-Sonderheft und wir haben Mac and I. Und wir haben digitale Fotografie und wir haben hier das Virtual Reality-Sonderheft mit einem Gimmick, mit einer VR-Brille drauf. Und die neue Make haben wir auch. Fand ich irgendwie heute Morgen irgendwie ziemlich viel, dass wir doch so viele verschiedene Themen haben. Jo, mein Name ist Jan-Kino Janssen und ich habe mir ganz die drei allercharmantesten Superlative müssen wir immer haben, wenn wir schon nicht die nerdigste Sendung sind, dann müssen wir die drei charmantesten CT-Kollegen, Redakteure. Stellt euch doch mal kurz vor, wer bist du denn?
Nico Joran vom Ressort Software und Medien.
Ulrike Kuhlmann aus dem Ressort Hardware.
Axel Kossel aus dem Ressort Internet und Mobiles.
Sehr schön. Fangen wir mal mit dir an, Nico. Du hast du bist ja schon länger in dieser Heimautomatisierung, Smart Home Geschichte drin und das ist, was ich immer so bei dir mitkriege, immer so ziemlich fummelig, frickelig.
Ja.
Und jetzt hat Apple das nun in seine Fittiche genommen und hat das jetzt sozusagen
revolutioniert,
vereinfacht, also standardmäßig eingebaut. HomeKit heißt das.
Richtig.
Kannst du mal einmal kurz erklären, was ist HomeKit? Was bedeutet das?
Ja, also die Idee dabei ist, Apple hat sich gedacht, Mensch, wir machen mal so eine Heimautomationsplattform. Die Idee ist, es soll halt herstellerübergreifend sein. Das heißt, Apple selber macht jetzt gar nicht die Endgeräte, sondern die Komponenten kommen schon von anderen Herstellern, aber die zertifizieren das. Die haben sich überlegt, wir wollen es mit WLAN haben und mit Bluetooth Smart, also diesem stromsparenden Funkprotokoll, aber haben da drauf zum Beispiel nochmal eine besondere Verschlüsselungstechnik gesetzt, um es dann gegen Hackerangriffe zu sichern. Mhm. Und natürlich ganz klar im Zentrum steht hier das iPhone oder iPad, was man hat. Und das ist dann sozusagen das Bedienelement mit Siri inklusive.
Aber gab es nicht schon Heimautomatisierungsstandards vor HomeKit?
Es gibt etliche, richtig. Ja, es gibt einige, die konkurrieren auch alle wunderbar miteinander und das hat einfach immer dazu geführt, dass das so ein bisschen stagniert, der Markt. Also ein großer Unterschied ist hier bei diesem HomeKit-System, du hast keinen Server, also es ist jetzt kein zentrales Element, das sozusagen ständig rund um die Uhr läuft und du musst jetzt nicht irgendein Kit kaufen, also musst jetzt, klingt komischerweise
so
HomeKit, aber sondern du kannst hier jetzt, ich habe hier erstmal die deutschen Geräte, habe ich hier jetzt mal mitgebracht, die vier gibt es immerhin schon von Elgato.
Was ist bitte die Dose?
Ich kann hier mal durch. Das ist ein sogenannter Tür-Fenster-Kontakt. Das ist so ein Magnet, den du am Türrahmen befestigst und hier in die Tür. Und das heißt, wenn der aufgeht, dann merkt er halt dadurch, dass der Magnetschalter ist.
Aber das ganze
und dann gibt der Ton, ja? Hier gerade Einbrecher und so.
Ja, da kommen wir noch, da komme ich noch.
Aber das ganze Zeug ist jetzt von einer Firma.
Von einer Firma.
Und mehr gibt es da noch nicht.
Im Moment in Deutschland nicht. Also selbst weltweit gibt es nicht viel. Das muss man einfach mal sagen. Also dieser Start war ja mal vor einem Jahr, also das HomeKit war mal vor einem Jahr groß angekündigt worden und dann gab es Verzögerung. Und dann haben wir ja, du kannst dich vielleicht daran erinnern, wir haben hier zur WWDC, zur Keynote gesessen und gesagt, jetzt geht's los. Und dann waren es irgendwie zwei Sätze.
Und liegt es an Apple, dass es die Verzögerungen gab oder an den Herstellern?
Ja, sagen wir es mal so. Es ist jetzt rausgekommen, es ist jetzt gestartet, aber man merkt sehr, dass es eigentlich so wahrscheinlich war, dass sehr viele andere Firmen gesagt haben, können wir jetzt bitte mal starten.
Oh ja.
Es ist, werdet ihr, ich kann gerne mal was vorführen gleich, werdet ihr merken, es ist an vielen Stellen einfach noch nicht fertig. Es ist einfach wirklich raw as sushi.
Aber man denkt immer, zu schwierig kann das doch gar nicht sein. Aber ist es bei
Null? Ja, also um nochmal zurückzukommen. Also ich habe hier die Geräte, das ist dieser Tür-Fenster-Kontakt. Dann gibt es einmal, das sind zwei Umweltsensoren. Das heißt, es ist beide machen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermitteln beide. Eine macht noch zusätzlich Luftqualität, das ist dann so der Innenraumsensor. Und der andere kann Luftdruck, das ist der Außensensor, so ein bisschen so die kleine Wetterstation, aber ohne Anzeige oder irgendwas.
Luftqualität ist, glaube ich, CO2, ne?
Ja, das ist ein großes Problem. Also da ist
Elgato sehr vorsichtig. Ich habe das in meiner Waage, in meiner WLAN-Waage für Schlafzimmer, und das Einzige, was das Ding sagen kann, ist halt,
mach mal Fenster auf. Ist es hier in dem Fall nicht. Also in dem Fall ist es so, dass das nicht nur CO2 sind, sondern etliche, also es gibt so eine ganze Liste von flüchtigen organischen Stoffen in der Luft, die gemessen werden, aber Elgato, kann ich auch nachvollziehen, möchte halt gar nicht, dass bestimmte Gase genannt werden, weil es gibt ja Gasmelder und das ersetzt dieses Ding nicht. Ne? Also es gibt auch keine Warnung aus, also um es mal ganz klar zu sagen, diese Dinger, das ist auch ein ganz großes Problem bei diesem HomeKit. Ne? Also es gibt jetzt keine Möglichkeit zum Beispiel zurzeit Push-Nachrichtungen.
Aber was mache ich denn damit?
Du kannst diesen Status abfragen. Also zum Beispiel.
Aber ich könnte ihn abfragen und dann an ein anderes Gerät weitergeben, was dann das Fenster aufmacht.
Zurzeit so
theoretisch.
Nicht. Aber könnte man das nicht mit if this
and that? Genau, oder diese so Triggergeschichten. Aber ja, genau die sind jetzt in dieser jetzigen iOS-Fassung, sind die nicht drin.
Ah, super.
Also was mache ich dann?
Genau, was machen wir? Wir machen jetzt mal was. Das ist das letzte Gerät, ist hier diese Schaltsteckdose. Fangen wir doch damit an und dann sagst du, ich habe hier, das sieht man, ne, iPhone 6 und vor allen Dingen mit Dauerstrom sozusagen, denn dann kannst du auch reinsprechen. Das ist ja das Eigentliche. Das ist
mit Dauerstrom, dann kannst du reinsprechen.
Siri, der Sprachassistent von Apple, da kannst du einstellen, dass Siri immer horcht auf die Umgebung in diesem iPhone. Es muss dafür aber dauerhaft an Strom eine Stromquelle haben. Also es geht nicht, wenn du das auf Akkubetrieb hast. Also
Apple hört unsere Sendung live hier.
Sozusagen.
Ja. Hallo, Apple. Sagst,
hey Siri.
Hallo Herr Cook, wie geht's?
Hey Siri. Ja, das ist der Puffer-Effekt. Hey Siri. Schön. Ich drücke jetzt mal, weil wir können jetzt das 20 Mal versuchen.
Aber ja, mach ruhig.
So. Gut. Schalte die Lampe im Büro ein.
Steht jetzt
alles klar, wird gemacht. Jetzt nimmt sie Blut.
Yes. Oh,
das ist schon ziemlich das cool. Das war schon jetzt.
Das erinnert mich an eine Folge von Big Bang Theory.
Darf ich das auch mal machen?
Ja.
Was muss ich denn sagen? Schalte die Lampe im Büro aus.
Ja. Und?
Ah. Aber ihr habt es gehört, ne? Die Steckdose ist ausgeschaltet. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten
vorher, Siri hat jetzt gesagt, die Steckdose ist ausgeschaltet.
Hat sie aber nicht vorher gesagt, die Lampe ist ein?
Nee, sie hat auch vorher gesagt, die Steckdose. Das ist ganz interessant. Wir hatten vorher so ein nicht offizielles Gerät, so ein Bridge. Und die haben daran rumgefummelt, sozusagen haben das HomeKit dem diese untergeschoben als Gerät. Und der konnte witzigerweise gesagt, die Lampe ist eingeschaltet oder die Lampe ist ausgeschaltet. Und wir haben dann bei Elgato nachgefragt und die haben dann gesagt, leider zu Recht, ne? Ist ja keine Lampe, ist eine Steckdose.
Also ich fasse das jetzt mal zusammen. Das Problem ist, dass wir haben gesagt, schalt die Lampe ein, und das wurde dann auch gemacht, aber Siri hat dann gesagt, die Steckdose ist angeschaltet.
Genau,
weil für sie ist es die Lampe Steckdose. Nur für die Leute, die nur zuhören. Das steckt halt in einer Schaltsteckdose, diese Glühlampe steckt in einer Schaltsteckdose.
Genau.
Aber woher weiß denn jetzt Siri, dass
da eine Lampe dran ist? Genau, das musst du einmal festlegen. Du kannst auch Radio oder was anderes sagen und dann sagst du es. Der Witz ist, und das ist das, was wirklich dann...
Oder Klaus, wie ich das nennen will.
Was richtig blöd ist, ist an der Sache was ganz anderes. Und zwar, schalte das Licht im Büro ein.
Tut mir leid, ich habe keine Lampen im Bereich Büro gefunden.
Aber das erwartet man ja jetzt nicht.
Weil du hast gesagt, Lampe sei jetzt die Steckdose.
Genau.
Oh, und das heißt, geht nicht.
Also ich kann keine Synonyme benutzen.
Oh, kannst Gott, du nicht mehrere? Kannst du nicht sagen, die Steckdose ist Lampe, Licht,
das konnte Birne, was auch immer. Unserem Selbstbauprojekt ohne Probleme.
Aber und das Geile ist ja, dass er ja sogar sagt, ich habe keine Lampe. Ja. Aber wenn man sagt, schalte die Lampe ein, dann geht's. Weil wir dieses Wort Lampe selber festgelegt haben.
Wir können vielleicht nochmal was anderes machen.
Das ist ja intuitiv.
Ja, Moment. Ist die Tür im Wohnzimmer geöffnet?
Halt mal ruhig an.
Dein Gerät ist oben.
Dein Gerät ist oben.
Halt, wenn du das nochmal machst, halt ruhig an dein Mikrofon dran.
Ist die Tür im Wohnzimmer geöffnet?
Dein Gerät ist oben.
Was heißt das denn?
Das ist ein Übersetzungsfehler von Apple.
Your device ist ab.
Ja, was auch immer. Das soll jetzt geöffnet heißen. Mhm. So, aber das Schöne an der Sache ist, Elgato,
das ist jetzt dieser Sensor hier,
genau, ne? Elgato kann nicht das ändern. Die können das nicht ändern, sondern nur Apple kann diesen Übersetzungsfehler rausnehmen. Das heißt, Elgato, also ich habe auch geschrieben, und das ist eigentlich, glaube ich, das, was ganz wichtig ist an der Stelle. Dieses HomeKit-Spiel, da dürfen Firmen wie Elgato die Figuren zu liefern. Aber die ganzen Spielregeln stellt halt Apple auf. Und das macht es wahnsinnig schwierig. Wenn du irgendeinen Fehler hast und Fehler findest, musst du halt bei Apple hingehen und sagen, hier, ich habe übrigens einen Fehler gefunden.
Naja, da müsste doch Apple den Geräteentwicklern erlauben, auf ihre App noch was draufzusetzen, zum Beispiel Sätze einzupflegen.
Genau,
so anders geht es doch gar nicht.
Der Schöne ist zum Beispiel Luftqualität, was der ja messen kann. Das kannst du gar nicht abfragen, weil Apple das nicht vorgesehen hat.
Sondern? Wie steuerst du die beiden
Klötzchen an? Passiert gar nichts. Es gibt ja eine App dazu, es gibt eine HomeKit-App. Es gibt auch nicht eine HomeKit-App, okay, sondern jeder Hersteller hat eine HomeKit-App.
Das hat aber wiederum mit dem HomeKit nichts zu tun.
Das hat schon was damit zu tun, aber die Siri bedeutet nicht, dass was auf der HomeKit-App läuft, auch im Siri funktioniert.
Also HomeKit ist, wenn ich es richtig verstehe, sind Plattformen. Es gibt ja WebKit für deren
Apple Research Kit gibt es irgendwie auch noch.
Research Kit, es gibt HealthKit.
HealthKit, genau.
Genau, für die, also das auch sind sozusagen Schnittstellen,
genau,
ja. Sachen. Und das Besondere ist ja, dass es diese ganzen Klamotten, diese Schaltsteckdosen schon, glaube ich, immer gegeben hat, aber da hat man dann eine App für benutzt. Und das neue Besondere ist jetzt, dass das im Betriebssystem.
Genau, alles unter einem Dach, zentralisiert, aber das Problem ist eben halt.
Unflexibel, komplett.
Im Moment unflexibel. Und das Problem, was du halt hast, ist auch, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es dauert einfach auch ziemlich lange. Und der Grund dafür ist einfach, die funken halt mit Bluetooth Smart und müssen sich in einem Tiefschlaf, selbst mit diesem Protokoll, was ja schon stromsparend ist, in einem ziemlichen Tiefschlafmodus befinden.
Aber das wollte ich dich gerade fragen, wenn du jetzt im anderen Raum wärst oder auf Toilette, dann könntest du diese, oder im Badezimmer, dann könntest du diese Schaltsteckdose nicht steuern.
Das ist für mich, ich habe das ja ausprobiert bei uns zu Hause und das ist zum Beispiel so, dass ich hatte diesen Fensterkontakt, hatte ich bei mir im Arbeitszimmer und zwei Zimmer weiter konnte ich den nicht mehr abfragen, weil er einfach den Kontakt verloren hat. Umgekehrt habe ich diesen Garten, diesen Außensensor ganz wenig nur schlecht abfragen können, weil da einfach Wand und was weiß ich was zwischen ist. Bluetooth Smart ist theoretisch eine Funkreichweite von was weiß ich 100 Meter.
Aber ich dachte, das Tolle bei Heimautomation ist, dass ich irgendwo in Timbuktu sein kann.
Richtig.
Und gucken kann, wie es den Kindern geht oder
richtig,
ob das Fenster, ob jetzt gerade eingebrochen
ist. Genau, und da gibt es auch eine Lösung für. Es gibt sie haben halt so eine sogenannten Tunnel Accessories haben sie definiert. Das heißt, das wäre jetzt beispielsweise so eine Schaltsteckdose, die hier kann das nicht, aber das wäre so eine Schaltsteckdose beispielsweise, die gleichzeitig Bluetooth Smart hat und WLAN. Mhm. Und der kann das dann tunneln. Problem ist, gibt es noch nicht.
Aber das ginge im WebKit wiederum.
Das wird im HomeKit.
Entschuldigung.
Ja. Und der Witz ist, das Schöne ist, das Apple TV soll es können. Und wir haben es nicht hinbekommen, wir haben es ja nicht hinbekommen und die Kollegen haben es auch nicht hinbekommen und wir haben auch Leser, die zum Beispiel sich das ganz, ganz früh gekauft haben und auch gesagt, ich kriege es einfach nicht hin. Und deswegen zum Beispiel gehe ich auch davon aus, dass jetzt Anfang September heißt es ja immer, kommt neues Apple TV. Das ist das Einzige, was sie eigentlich machen können. Einfach ein Apple TV hinstellen, was wesentlich besser funktioniert, wie du vielleicht genau das hast.
Ja.
Diese Trigger-Events.
Und dann muss nur das Apple TV in Reichweite dieser Geräte
genau
sein.
Genau, aber selbst das wird noch schwer. Also bei einer großen Wohnung wirst du trotzdem noch ein, zwei Geräte haben müssen, die irgendwie tunneln, weil es einfach sonst nicht funktioniert. Ich meine, warum hole ich mir eine Heimautomation? Es gibt ja zwei Gründe. Erstens, ich will irgendwie ich sitze auf der Couch und will gucken, dass in der Garage nicht die Tür aufgemacht wird, weil vielleicht da ein Einbrecher kommt. Im Moment gibt es, wie du gesagt hast, gibt keine Trigger, also es passiert nichts, aber selbst wenn jemand die Tür aufmacht. Und die zweite Geschichte ist, das Ding ist eventuell zu weit weg. Und die zweite Sache ist, die ich haben will, ist, ich will vielleicht von außerhalb wissen, Mensch, haben wir die Tür vergessen zuzumachen? Mhm. Kann ich auch im Moment nicht. Also das ist im Moment, wie gesagt, raw as sushi. Und wir haben das Problem, dass die ganzen Ankündigungen für iOS 9 gemacht worden sind, aber jetzt eben halt keiner bis jetzt iOS 9 hat. Es gibt auch noch, das finde ich auch sehr schön.
Ist das nicht eher ungewöhnlich für Apple?
Das gerade fragen.
Bringen also, die doch
Apple
erst
bringt
Sachen
doch normalerweise
raus?
Sachen nicht auf den Markt.
Das finde ich sehr spannend und das ist auch genau die Frage. Es gibt einen Experten, der hatte in den USA zuerst geschrieben, die revolutionieren alles, das wird zeigen, wie toll das ist. Die Leute, du kannst ja auch einzeln ein Gerät holen, konntest du ja bis jetzt nicht. Und das ist jetzt derjenige, der geschrieben hat, die haben den größten Schaden gemacht für ein Smartphone. Jetzt sagen die Leute, wenn nicht mal Apple das hinbekommt. Ja. Übrigens, sehr schön ist auch, wenn sie es nicht richtig versteht, das mache ich jetzt nochmal eben. Wie warm ist es im Garten?
Halt das Mikrofon mal ran.
Sie schaut nach.
Das Gerät steht auf 23,5 Grad.
Okay, das alles in Ordnung jetzt mal.
Aber das Gerät Moment. Steht auf.
Ja, ja, das ist immer ein bisschen komisch.
Ist das jetzt die Info von dem Sensor?
Das ist die Sensor. Und jetzt machen wir mal was anderes.
Seht ihr mal, wie warm das hier ist.
Wie ist die Temperatur im Garten?
Es sind gerade 24 Grad Celsius.
Ja, und zwar in Hannover. Jetzt hat sie leider
In der Datenbank.
In der Datenbank, beziehungsweise geguckt online. Und das ist halt total irrsinnig. Es gibt auch so Szenen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Szene Film und dann gehen meine was sind, 4 Steckdosen an oder was.
Und was ist, wenn man sowas sagt, frage die Temperatur meines Gartensensors ab?
Das kannst du alles nicht, das kriegt der gar nicht hin. Also da kommt, vor allen Dingen der Hammer ist, der schönste Fehler, den ich jemals hatte mit HomeKit, der ist eigentlich wirklich fast schon legendär, das ist, dass ich Diele, wir haben eine Diele und da hatte ich halt Licht und da habe ich drin, also so eine Steckdose verbaut und da hatte ich halt gesagt, mache das Licht in der Diele aus. Und sie hat Diele verstanden. Und das Witzige ist, dass sie so ein Fallback-System haben, das auch noch schlecht ist. Das heißt, hat dann tatsächlich Licht aus, weiterhin als Kommando verstanden und hat dann komplett überall in der ganzen Wohnung das Licht ausgemacht. Und das ist so der Moment, da möchtest du niemanden bei dir haben als Besuch und sagen, ey, guck mal hier, ich hab HomeKit. Und dann machst du das und alle schmeißen sich weg vor Lachen. So.
Kennst du von in diesem Pixar Monster Incorporated Film, wo dieses Auto verrückt spielt und er ins Auto einsteigt und alles verrückt spielt und die Scheibenwische angeht, so stelle ich mir das
so vor, ist das
wenn also ich bei dir nach Hause gehe und mich irgendwo hinsetze, dass dann irgendwie die
und ich meine, was hier auch noch frappierend ist, eigentlich ist Siri ja genau dafür bekannt, dass man nicht bestimmte Wörter nutzen muss, sondern dass man einfach frei reden kann und da ist es ja das Gegenteil.
Das hat nicht mehr viel mit freier Rede zu tun, das hat nichts mehr mit natürlicher Sprache zu tun. Es ist ja
vordefiniert und wenn du das falsche Wort
es geht so
benutzt,
weit.
Geht's nicht.
Das Wall Street Journal hatte die allerersten Kit sozusagen bekommen und Apple hat sich da wahnsinnig was vorgestellt, was ein toller Bericht das wird. Und die haben sich genau darüber auch beschwert. Ja. Und dann hat Apple damit reagiert, dass sie kurze Zeit später eine Liste veröffentlicht haben im Internet, die ist inzwischen auch auf Deutsch, so nach dem Motto, folgende Kommandos sollten sie benutzen.
Ja, also, aber Nico, kann das nicht auch sein, dass es nur was mit der deutschen Lokalisierung zu tun hat und dass es auf Englisch
ja, wenn das Wall Street Journal das getestet hat, eher nicht.
Nee, das ist, also es ist jetzt, du kannst...
aber jeder, diese Übersetzungsfehler mit dem ist nee, oben
das ist,
und
das ist
unten?
Klar, das ist nicht. Du kannst übrigens auch als deutscher Benutzer ohne Probleme auf Englisch umschalten. Also du kannst normalerweise HomeKit auch auf Englisch benutzen.
Aber die grundlegenden dann Probleme sind dann natürlich auch nicht...
Es ist teilweise besser, tatsächlich, aber es kommt auch daher, weil, und das ist jetzt kein Scherz, weil natürlich auch bestimmte Sachen in den amerikanischen ist das klarer, was du, wie du das sagst. Also wir haben teilweise mehr Möglichkeiten, Sätze zu formen und zu bilden. Das bringt HomeKit schneller zur Verzweiflung als im Englischen. Aber selbst, wie du gesagt hast, wenn das Wall Street Journal, wenn die Leute, Kollegen das auch nicht hingekriegt haben, zeigt es einfach, es ist nicht so praktikabel.
Wie ist denn deine Einschätzung zu dieser ganzen Heimvernetzung? Ich meine, irgendwie so geht's nicht. Was denkst du denn? Was
also,
passiert?
Ich bin sehr gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren kann, aber es ist halt viel mehr nötig und ich kann, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, ich kann es mir eigentlich nur noch so erklären, dass der Druck von den ganzen Chip-Herstellern, zum Beispiel Broadcom, da war ich auf der, die habe ich an der Internet of Things World getroffen, die waren schon super sauer damals, kurz vor dem Start, dass es endlich losgeht, endlich losgeht. Ich meine, da steckt natürlich auch viel Entwicklungsgelder und sowas drin. Und also so kann es nicht funktionieren, aber wenn man das wirklich mit den Tunneling Devices machen würde, wenn das alles auf, dann könnte man da ein super System draus machen, aber da reden wir auch nicht über iOS 9, ganz ehrlich nicht. Also das ist noch weit meiner Meinung nach davon entfernt. Und vor allen Dingen, was mich wirklich enttäuscht ist, ich habe ja, wie du schon gesagt hast, zu Hause selber ein System mit mehreren Protokollen, das sind solche Geschichten wie, mein Gott, du machst irgendwie die Tür auf und die Lampe geht an oder sowas, das ist da lächerlich, das ist hier eine Herausforderung. Ne?
Kannst du deinen Fernseher zu Hause auch schon über...
Sprache.
Das sollte jetzt so eine elegante Überleitung
sein. Ich verstehe das.
Weil Ulrike ja
genau. Nein, mein Fernseher
über
kann
die Fernseher der Zukunft sprechen.
Die habe ich noch nicht zu Hause.
Nee, aber die werden ja auf der IFA zu sehen sein, die ja Anfang September stattfinden wird. Und sowas wie Sprachsteuerung ist ja schon Standard.
Also ist Standard, haben wir jetzt auch uns nochmal genauer angeguckt. Funktioniert mehr oder weniger gut, muss man sagen.
Ist aber wir haben jetzt gerade ein bisschen auf Siri rumgehackt, aber diese Systeme von Apple und Google sind wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen besser.
Bisschen besser, ja. Und das merkt man auch zum Beispiel in den neuen Android-TVs. Also es gibt ja jetzt wieder Android als Betriebssystem für Fernseher. Diesmal ein bisschen besser. Da funktioniert die Spracherkennung richtig gut, aber auch nur für die Google-Dienste. Also weil es ja die Spracherkennung für Google ist.
Aha.
Aber da sieht man, wie es sein könnte.
Aber so. Da kann ich auch echt sagen, hi, mach mal, was will man denn mal? Läuft gerade eine Komödie für Kinder.
Genau. Oder so. Und dann sagen die, ja, gibt's jetzt gerade auf, keine Ahnung, irgendwelche Fernsehprogramme, beziehungsweise.
Okay, dann schalte mal auf ZDF, kann ich dann sagen.
Genau.
Aber das geht dann nur, wenn der Fernseher praktisch noch nicht läuft. Oder wie ist das, wenn der Fernseher läuft, ist ja immer Ton und reden ja ganz viele
Leute. Muss ja dazu laufen. Ja,
ich glaube, man redet in den Fernbedienung,
ja, da gibt es zwei verschiedene Sachen. Also es gibt diese Raummikrofone, das funktioniert nicht so gut, weil man natürlich immer konkurriert mit dem Geräuschspiegel sonst. Oder eben man redet in die Fernbedienung rein. Du hast halt so eine Taste, so eine Spracherkennungstaste oder so eine Mikrofontaste, drückst drauf und dann quatsche halt in die Fernbedienung.
Ja, ist ja schade, da muss man die doch wieder suchen, weil das ist immer mein Problem.
Echt?
Ja, okay, du hast recht. Aber
also eine Alternative ist, du kannst auch das Smartphone nehmen.
Okay.
Das suchst du nicht so viel offensichtlich.
Also in der Tasche. Aber das ist ja schon was wir, glaube ich, beobachten können, dass die Bedienung, also das war ja, muss man ja sagen, die Fernsehbedienung war ja vor 3-4 Jahren, das war ja wirklich absolut schrecklich. Also, und das wird jetzt immer
es
besser.
Es wird besser, ja. Es ist immer noch nicht perfekt. Eben zum Beispiel bei diesen Android-TVs ist es so, das funktioniert super, wenn man, solange man sich auf dieser Google-Ebene bewegt, aber sobald man zum Beispiel den Fernseher selber, also da irgendwas einstellen will oder so, oder in...
Dann schaltet man wieder in
genau, die Bedienung. Dann verlässt man quasi diese Google-Welt und dann ist es vorbei.
Ja, verstehe ich schon. Was gibt es denn außer Google TV noch für Fernseher?
Also, was wir ja schon, genau, was wir neu ja schon letztes Jahr hatten, war dieses WebOS von LG, was LG von HP quasi vom Palm gekauft hat. HP, genau. Da gibt es jetzt die Version 2.0 und die ist nochmal deutlich schneller vor allen Dingen. Und auch die ist mit Spracherkennung gar nicht so schlecht. Mhm. Die machen das auch über einen Server, so wie Google auch. Samsung hat ein Tizen, das, was sie schon länger versuchen, auf den Smartphones zu etablieren, was so mehr oder weniger gut gelingt. Und jetzt
ich hab das nicht so richtig doll verfolgt, aber ich bin einmal ins Labor gegangen, als ihr da getestet habt. Und das sah ja wirklich aus wie so ein totaler Web-OS-Abklatsch.
Genau.
Also das ist ja schon krass, dass Samsung
ist heftig. Ja.
Den kleineren
jetzt weiß man nicht.
LG.
Ja, jetzt weiß man nicht. Haben die das wirklich kopiert oder sind das Parallelentwicklungen oder so? Keine Ahnung. Würde ich jetzt. Aber es sieht dem Web-OS sehr ähnlich, das stimmt. Aber die machen zum Beispiel die Spracherkennung im Fernseher ganz viel und da sind die Kommandos sehr begrenzt. Und die haben dieses Raummikrofon, da musst du als erstes sagen, Hi TV.
Okay.
Und das ist das Stichwort quasi, dann wacht das ganze Sprachzeug auf und dann kannst du mit dem Fernseher reden. Da sind die Sprachkommandos aber ganz eingeschränkt. Also nur laut, leiser, umschalten. Du kannst aber nicht sagen, mach mal ZDF an.
Ich muss aber sagen, habe ich ein angenehmeres Gefühl, dass die Sprachkommandos nicht alle permanent an irgendwelche Server geschickt werden.
Ja. Aber interessanterweise, darüber haben wir auch diskutiert dann beim Test, beim Smartphone steuert sich nicht.
Das Smartphone schickt ja nicht alles hin, sondern das mein Smartphone geht ja erst an, wenn ich sage, also ich habe ein Android-Telefon, wenn ich okay Google sage, dann fängt er an.
Das machen die TVs ja auch. Du hast halt, also man kann das eigentlich einstellen. Man kann sagen, bei Samsung musst du, glaube ich, immer Hi TV sagen, weil die halt dieses Raummikrofon haben. Und bei denen, wo man in die Fernbedienung spricht oder in die App auf dem Smartphone, kann man sagen, nee, da gibt es eine Taste auf der Fernbedienung oder eben so. Aber man kann sagen, soll immer an sein. Mhm. Oder nur auf Knopfdruck.
Ah ja, okay.
Und dann lauscht er halt nicht die ganze Zeit. Also das würde ich persönlich auch nicht schön finden.
Ah ja.
So.
Du hattest jetzt gesagt Tizen, WebOS, Google
Android
TV,
Firefox OS.
Ah ja,
was Firefox Panasonic OS nutzt. Und? Ganz nett, ganz nett. Sehr aufgeräumt, sehr reduziert, aber ist alles da. Aber auch da genau das Gleiche. Man ist so in so einer Oberfläche und sobald man aber eine Ebene tiefer geht, dann ist es vorbei. Dann kommen wieder alte Menüs zutage. Ne? Also
sehen die aus wie 1989?
Ja, die kratzen immer nur nach oben. Also sie arbeiten sich quasi von oben nach unten durch und sie sind noch nicht besonders weit gekommen.
Also du meinst halt die ganzen Smart-TV-Sachen, die sind schön modern.
Genau.
Also Netflix, was weiß ich.
Ja, YouTube. Das ist alles super.
Aber sobald man einfach die Helligkeit oder so einstellt.
Ja, Helligkeit ist auch nochmal was. Aber wenn man jetzt, ich weiß nicht, den Eingang wechseln will.
Bewegungs.
Oder, also ja, genau, sobald man sowas einstellen will. Oder auch, wenn man teilweise in die App-Stores geht für die Anwendung da, diese Mini-Apps, dann sieht es wieder aus wie Kraut und Rüben.
Ja, okay.
Dann ist es wieder vorbei. Also da sieht man, die Hersteller sind immer noch am Prokeln da. Wie weit kriegen sie es hin? Also die obere Ebene haben sie jetzt ganz schön. Vielleicht noch eine da drunter, aber danach
aber
ist Schluss.
Aber es sind halt Unterhaltungselektronikunternehmen und eben nicht
Samsung, LG.
Ja, aber ich meine, Samsung ist ja auch nicht gerade berühmt für ihre tolle Software. Ne? Das ist ja schon
Aber sagen wir mal, im Handy funktioniert es ja auch.
Mhm. Ja.
Aber insgesamt habe ich immer noch so ein ähnliches Problem wie hiermit, dass mir so der Nutzen nicht so ganz einleuchtet. Also wenn ich jetzt meine Fernbedienung drücke den Sprachknopf und sage lauter,
naja, das
dann
ist
wird der Fernseher
Quatsch.
Lauter.
Ja,
das ist
zwar lauter, aber dann, so, dann wird es irre.
Ja.
Wenn du denkst, lauter.
Ja, bei
lauter.
Samsung muss das man sagen, lauter.
Ja, oh, dann drücke ich doch lieber auf den anderen Knopf.
Auf keinen Fall.
Das ist ja uncool. Bei LG und Co. kann man sagen, stell mal auf 20
oder so. Aber schon, wenn du so 600 Programme hast und zum Beispiel unbedingt jetzt gerade mal irgendwie, keine Ahnung, RTL 2 gucken willst und nicht weißt, auf welcher Nummer das ist, das könnte ja schon schneller gehen. Ja. Geht das denn bei allen?
Ja, dass man bei allen geht das nicht. Nein,
dass man RTL 2
nicht. Nein, natürlich nicht. Ja, bei Samsung geht das zum Beispiel nicht. Oder zum Beispiel diese Suche, wo läuft jetzt gerade, ich sag jetzt mal das Klassiker-Ding, läuft jetzt gerade irgendwo ein Tatort. Und dann sagt er dir, ja, hier, da und da. Jetzt kommen dann die ganzen dritten Programme, wo irgendwelche Wiederholungen laufen. Das ist nicht so unkomfortabel.
Ist das denn auch übergreifend, die Suche? Also zeigt er mir dann auch irgendwelche Mediatheken-Einträge an?
Oder? Teilweise ja, teilweise nicht. Okay. Teilweise werden auch Video-on-Demand-Sachen gezeigt, teilweise begrenzt sich das. Also es ist so, bei Google zum Beispiel, also diese Android-TV, die besuchen nur diese übergreifenden Sachen. Die gucken nicht, ob vielleicht auf dem zweiten Grad was
gibt. Also Luft nach oben auf der IFA. Aber genau. Ganz kurz nochmal, das war jetzt die Bedienung.
Die Bedienung, Geschichte. Also an der Bedienung kann man noch arbeiten.
Genau, aber das gibt es ja dann vielleicht auf der IFA, vielleicht fällt Ihnen ja was Tolles ein. Aber es tut sich ja auch was bei den Fernsehern, was die Display-Technik und die Bildqualität angeht.
Ja, also da finde ich, tut sich im Augenblick viel. Mal wieder die LCDs, zu meinem Bedauern, nicht die OLEDs. bei den LCDs arbeitet man jetzt mit Quantenpunkten, fing letztes Jahr schon an und dann gab es großen Skandal, weil da ist Cadmium drin und alles giftig. Also Cadmium ist ja ein Umweltgift, krebserregend.
Quantenpunkt klingt sehr sophisticated.
Genau.
Nanopartikel.
Es sind super kleine Partikel. wirklich Nano, 7 Nanometer oder so. Und jetzt hat man aber inzwischen Quantenpunkte, die sind nicht gesund, aber auch nicht mehr giftig.
Wozu Quantenpunkte?
Und die machen die Farben besser. Also die verbessern die Farben wesentlich. Das ist so, dass normalerweise wird durch so ein LCD-Feld weißes Licht und die Flüssigkristalle machen das Licht an oder aus, sodass man das vorne sieht oder nicht. Und dann sind da noch Farbfilter drauf, sodass es bunt wird. So, und jetzt diese Quantenpunkte, da nimmt man blaues Licht statt weißem. Und dann ist da so eine Schicht mit Quantenpunkten und die wandelt dieses blaue Licht in rotes und grünes Licht. Und dass man insgesamt wieder weiß hat.
Ah ja, okay.
Und das, aber dieses
dadurch
Rot
hat man
und Blau,
genau,
hat man größeren Farbraum, besseres Spektrum.
Ja.
Dieses Rot und Blau, Rot und Grün ist viel besser als bei den normalen LCDs, also viel satter. So.
Aber sind diese ganzen Farbstandards, sind die nicht auf LCD, alte LCD-Technik
genau.
sozusagen, ja. also man braucht
also
ja eigentlich gar keine großen
noch.
Weil sowas wie Adobe RGB ist ja nicht.
Also ist
BT
natürlich
2020.
Interessant. Ja, genau.
Wie ist das?
BT 2020. REC 2020 sagt man inzwischen auch schon.
Oh. Ah, ja.
4K. Also alles, was 4K ist, 4K soll ja nicht nur höhere Auflösung sein, ne? Nicht nur Ultra HD, sondern soll auch schöner sein. Also mehr Farben, schärfere Bilder und höhere Kontraste vor allen Dingen auch.
Ah ja, genau, mit so HDR.
HDR, genau. Das ist auch was, was man natürlich mit den Quantenpunkten, wenn ich sattere Farben habe, kriege ich auch insgesamt einen größeren Farbraum, kriege ich auch vielleicht ein satteres Schwarz. So.
Weil Kino hat ja, soweit ich weiß, DCI, also das ist ja diese Digital Cinema Initiative Standards, die haben ja schon ein höheres, ein größeres Farbraum. Die können, glaube ich, Gold oder so.
Ja,
also
Gold
ist
ein typischer Ton.
Großes Problem für LCDs,
der, genau.
Sonst nicht funktioniert. Aber ich muss mal sagen, das sind ja eher so Details. Also sieht denn ein Otto, also sehe ich als Otto-Normalverbraucher, wenn ich mir so einen Fernseher angucke, mit Quantenpunkten sehe ich sofort, oh, das sieht ja viel toller aus, oder ist das eher sowas für
Oder bin ich mal auf deine Meinung gespannt?
Also wenn man das voll aufdreht, sieht auch der Otto-Normalverbraucher, das sieht ganz schön anders aus, nämlich ziemlich
Gibt's
knallig.
Gibt es da in den Fernsehern eine Option,
ja, man kann das, nee, also voller Farbraum so. Oder reduzierter Farbraum zum Beispiel. Voller Farbraum ist dann knallt es richtig, das wird man in den Läden auf jeden Fall sehen. Und das fällt auf, also die Farben sind schon cool, so. Aber die wirken dann teilweise unnatürlich. Also das muss man dann gucken. So. Weil die Signale im Augenblick, die man kriegt, die haben noch nicht diesen Farbumfang, die brauchen den also nicht. Aber wenn die neuen Signale kommen, kann Nico vielleicht auch noch was zu sagen, dann wird man auch einen größeren Farbraum haben und dann braucht man die.
Ah, ich verstehe. Und haben denn alle Fernsehhersteller, TV-Hersteller benutzen alle schon
Nein.
oder bieten alle schon Quanten-TVs
an? Also im Wesentlichen ist es im Augenblick Samsung, die das machen.
Aber angefangen hat doch...
Angefangen hat Sony.
Sony.
Angefangen hat Sony. Die haben aber diesen ganzen Ärger gekriegt wegen Cadmium. Und die haben sich dann ein bisschen verschreckt daraus zurückgezogen, haben gesagt, okay, wir machen erstmal weiter ganz normal mit Phosphor und das geht auch. Panasonic macht auch mit Phosphoren. LG setzt auf OLED und Samsung setzt auf Quantenpunkte. Also jetzt, um die Großen zu nennen. So.
Aber was du eben gesagt hast, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, wenn das Material kommt mit dem erweiterten Farbraum, dann braucht man diese Fernseher. Heißt eigentlich, dass das dann richtig blöd aussieht auf dem alten Fernseher? Oder,
nein. Also dann profitiert man.
Ein kleines
dann profitiert man von diesem Fernseher.
Dann kann man sie gebrauchen überhaupt erst.
Genau, so rum. Ist vielleicht im Augenblick... Wer das jetzt besonders kräftig mag, dann ist es okay. Also in meiner Verwandtschaft gibt es Leute, die würden sowas alles aktivieren, weil die das total toll finden. Die machen auch volle Zwischenbildberechnung rein. Und also ich könnte wirklich speien, wenn ich da reinkomme.
Aber man kann ja im Moment 4K-Content ist ja im Moment wieder on demand. Also ja. Ich glaube, Netflix bietet ein bisschen was.
Und Amazon.
Amazon auch.
Amazon, ja. Genau.
Nee, aber es ist natürlich, wird's ein enorm, oder versucht die Industrie das als Verkaufsargument da auch zu bringen, wenn es um die Ultra HD Blu-ray geht. Also es soll ja noch ein physisches Medium kommen, noch ein Disc-Medium kommen für die Nachfolger, wenn man so will, für die Blu-ray, wobei es die Blu-ray nicht mehr verdrängen wird. Also da geht jetzt, glaube ich, keiner mehr von aus. Aber man muss natürlich auch sagen, so ein Video on Demand mit 4K klingt erstmal ganz super, aber wir haben ja festgestellt, also du brauchst dann halt durchaus eine 25 Mbit-Leitung. Ne? Und das hast du halt selbst im städtischen Bereich oder nicht überall ist zur Verfügung, im ländlichen erst gar nicht. Und es ist einfach auch ein großes Problem, weil selbst wenn du eben diese Leitung hast, wir reden hier immer noch über eine enorme Kompression. Ne? Also du kannst auf so einer Disk, die dann wirklich, was war der Peak, war 100 Mbit, glaube ich, pro Sekunde. Da kannst du natürlich ganz andere Sachen machen.
Ja, klar.
Und die werden halt tatsächlich auch das deshalb machen, weil 4K, viele Leute sagen, sehe ich nicht so, aber in Kombination mit dem größeren Farbraum, in Kombination mit HDR,
dann sieht es wirklich
wesentlich besser aus. Und wenn du dann noch eine schonendere Kompression hast, dann kann das durchaus ein ganz schöner Quantensprung sein.
Oh Gott. Und HDR bedeutet ja sozusagen größerer Kontrast.
Kennt man ja aus der Fotografie, ne? Genau. High Dynamic Range, das sind ja diese ein bisschen künstlichen Aufnahmen, dass man mehrere Aufnahmen aus einem Bild macht. Und das, die Fernseher machen das durch einen Backlight-Dimming. Also dadurch, dass sie quasi, wenn es dunkle Inhalte sind, dann machen sie da dunkel wirklich und wenn es helle sind, machen sie helle und dadurch erweitern sie das.
Und ist OLED und Quantenpunkte, ist das von der Bildqualität, alles in allem, ist das ungefähr gleich gut oder hast du da?
Wir haben genau das natürlich angeguckt und haben dann gesehen, dass die Farben bei den Quantenpunkten besser sind, muss man
als
sagen.
OLED
als
sogar?
OLED sogar? Oh, als die OLED-Fernseher, die man im Augenblick kriegt von LG, weil LG macht ja weiße OLED mit Farbfilter. Also eigentlich unechte OLEDs, so gesehen. Ne? Und die Kontraste sind aber auf dem OLED einfach, also schwarz. Das ist einfach schwarz.
Ja, klar.
Die schalten einfach aus
und
an den Stellen.
Und Blickwinkelabhängigkeit hast du nicht.
Und die Blickwinkelabhängigkeit ist beeindruckend geringer. Aber interessanterweise gibt es sie auch auf dem OLED, was wiederum an den Farbfiltern auch liegt. Also wenn Samsung hatte ja dieses Konzept verfolgt, wirklich RGB-OLED zu machen, ohne Farbfilter, also wo die rote, grüne und blaue Leuchtschicht war, pro Pixel, so wie man das in den Handys kennt, die hatten nicht so große Probleme mit Winkelabhängigkeit, auch ein bisschen, aber nicht so und die waren von den Farben her besser.
Ah ja, okay.
Also
und wird es denn dann auf der IFA überhaupt noch Fernseher geben,
die normal sind?
Normal, also LCD-TVs
ohne irgendwelche
Farbverbesserungs- und ohne Curve.
Natürlich. Nein, ich glaube, auf der IFA wird man nicht so viel davon sehen, weil die IFA zeigt natürlich das Neueste und Tollste. Mhm. In den Läden wird man das aber sehen. Bei Curve gibt es eine interessante Bewegung. Mhm. Die Hersteller wollen jetzt ihre teuren Geräte auch plan anbieten.
Das kostet einen Aufpreis.
Nein.
Aber ich habe ja jetzt gerade einen.
Es war,
genau.
Ja, es war
bei mir
anders
ist der Unterschied 500 Euro. Also, ich habe meinen in Flat gekauft und das identische Modell gibt es in Curved und kostet 500 Euro Liste.
Wer macht
mehr.
Das
Moment,
denn?
Moment. Aber dann, der nächste Schritt ist, jetzt sind sie alle Curved und dann werden sie auch plan und dann kosten sie das Gleiche. Das ist eine interessante Preispolitik.
Mhm. No, das muss ich nochmal erklären.
Also, Vorher hieß es so, wir machen das Curved und wir haben ja immer gesagt, naja, das ist eine Berechtigung dafür, dass sie so teuer sind. Mhm. Ne, jetzt macht man Curved und dann macht man eben 500 Euro teurer. Jetzt gehen die Hersteller aber an und sagen, ja, wir können dieses tolle Bild aber auch in Plan und machen das jetzt gerade und verkaufen das für den gleichen Preis wie die Curved.
Also vorher gab es einen Preis, du sagst ja, es gab einen Aufschlag
Aufpreis
auf Curved,
für Curved
und jetzt ist
und
das
jetzt
gleich.
Wird es gleich gemacht, weil sie biegen jetzt das Curved nicht, weil die Leute wollen ja doch planen. Naja, dann kriegen sie halt planen, aber für den Preis eines Curved. Also das ist ziemliche Verarschung, finde ich.
Wie ist deine Meinung zu Curved?
Also ich war ganz, ganz, ganz dagegen, weil ich finde, wenn das Gerät aus ist, dann sieht man ganz furchtbar aus und wird alles so fett und verzerrt und keine Ahnung. Und die Spiegelungen, die so normalerweise Punktspiegelungen sind an so einem schwarzen Schirm, werden auf einmal ganz groß verzerrt, weil das ja so ein gebogenes Ding ist. Wenn es an ist, stört es nicht weiter. Das hat mir einer so nett gesagt auf eine Frage, wie finden Sie das denn? Ja, stört nicht weiter. Das konnte ich teilen. Dann habe ich mal im letzten Jahr, glaube ich, lange vor einem großen Curved gesessen. Ganz lange, weil ich den irgendwie testen musste und es war schon spät. Es musste fertig werden, keine Ahnung. Dann hatten wir auch ein paar Plane daneben stehen. Und irgendwann habe ich mir dann im Vergleich die Plane angeguckt, weil ich die Farben nochmal vergleichen wollte. Und auf einmal habe ich gedacht, oh Gott, sind die flach. Das war interessant. Also wie man gewöhnt sich tatsächlich dran, dass das Curved ist und findet dann auf einmal das Plane komisch. Okay. Aber was man sagen muss, Curved unter 65 Zoll kann man komplett vergessen.
Das denke
wirkt
ich auch.
Überhaupt nicht. Das, was ich gesehen habe, das war noch ein größerer. Und da war es beeindruckend.
Ich muss auch sagen, ich habe halt, wenn man, ich bin eigentlich auch dagegen, aber wenn man zwei so nebeneinander hat, ich habe mich dann immer so hin und her und dann habe ich gedacht, irgendwie sieht das Curve ein bisschen räumlicher aus, aber auch wirklich nur, wenn man absolut im Sweet Spot ist.
Und das
drin
ist ein großes
ne?
Problem, wenn man jetzt zu viert auf dem Sofa oder
da
so, dann ist es blöd.
Curves und ich meine, Fernseher ist doch, das ist doch nichts. Also zu zweit sitzt man
ja
zumindest.
Ja, es kommt dann wieder so ein Heimkino-Geschichte. Ne? Wir hatten diese gleiche Diskussion ja vor Jahren mit Plasma, wo es dann immer diese riesigen Diskussionen, kann man das für den normalen Gebrauch überhaupt benutzen und was ist, wenn es hell ist im Raum und weiß ich auch nicht was. Es gibt halt auch eine Gruppe von Leuten, die sagen, ich möchte einen high-endigen, super
für mich ganz
großen,
alleine und ich habe irgendwie so einen Sessel und da spiele ich Videospiele und da sitze ich genau im Sweet Spot.
Genau.
Würde ich auch sagen, aber als Wohnzimmerding, ich glaube, dass das Curve, das sieht halt im Moment auch, das sieht,
auch,
cool
das sieht aus.
Nobel aus.
Ja, natürlich. Ja.
Im, ne, das sieht
also einfach
roh.
So, wenn
oder du wohnst
steht.
Im Altbau und hast sowieso keine gerade Wand, dann passt das viel besser rein.
Altbau-TV, ja super. Ja, sind wir gespannt, was auf der IFA passiert.
Ja.
Jetzt fällt mir kein toller Übergang ein, weil das ist ja nur ganz anders. Axel, du hast was darüber gemacht, beziehungsweise online hast du was geschrieben, darüber, dass PGP jetzt sozusagen out of the box von web.de und GMX, also den deutschen größten, glaube ich, Mail-Dienstleister verwendet wird. Warum ist es toll? Warum braucht man denn oder warum ist das irgendwie relevant? Wozu braucht man denn überhaupt PGP?
Ja, also grundsätzlich geht es ja erstmal um das Thema, will ich meine E-Mail verschlüsseln? Seit Snowden und so weiter sind immer mehr Leute eigentlich dafür, dass man E-Mails verschlüsselt. Also eigentlich soll gar nichts mehr unverschlüsselt durchs Netz gehen, weil ja englische, also britische und amerikanische Geheimdienste, die lauschen ja dauernd auf der Leitung und die sollen ja gefälligst nichts mitlesen können. So,
also um da auch das Rauschen so zu verstärken.
Genau, gut. Das ist natürlich erstmal Transportverschlüsselung, die ist auch bei der Mail wichtig. Und da haben ja gerade deutsche Mail-Provider viel Werbung damit gemacht. Genau, TLS-Verschlüsselung. Die Mails werden erstmal verschlüsselt durchs Internet geschickt. Dann hast du aber halt das Problem auf den Servern und also wo sie rumliegen, da sind sie dann nicht verschlüsselt. Da kann jeder, der da drankommt, in die E-Mails reingucken. Das verhinderst du halt durch eine Inhaltsverschlüsselung. Und naja, das Vertrauen in PGP ist eigentlich ziemlich groß, weil also Snowden selber zum Beispiel hat ja auch PGP benutzt und der muss es ja eigentlich wissen, was sicher ist.
Er hat es empfohlen.
Also viele dieser Aktivisten empfehlen es kommt ja auch von Jacob Applebaum und so Leute, die sagen ja, verschlüsselt eure E-Mails, alles.
Genau. Also war, und da ist der erste Reflex, da sagt man halt, ey, ihr müsst eure E-Mails PGP verschlüsseln. Gut, jetzt geht das aber los. Aus irgendeinem Grund, warum auch immer, gibt es erstmal keine E-Mail-Programme oder sowas, die PGP direkt unterstützen. Das heißt, ich will jetzt PGP machen, was muss ich tun? Ich muss mir GNU-PG oder was auch immer für mein Betriebssystem suchen, installieren. Ich muss, wenn ich ein gängiges E-Mail-Programm habe, muss ich mir eine Erweiterung laden, dazu installieren, die die PGP kann. Dann muss ich mir Schlüssel erzeugen. Ich muss überlegen, wo verteile ich diese Schlüssel. Und also das ist alles technisch einfach für den Normaluser zu anspruchsvoll. Und sagen wir mal, für viele gewitzte User ist es einfach zu unbequem und so zu lästig. Und dann dann geht deine E-Mail auf, dann kriegst du wieder was angezeigt, der Schlüssel, den hast du noch nicht, das wird nicht vertraut, ist das jetzt grün, ja, gelb, rot? Ey, wer möchte sich damit den ganzen Tag auseinandersetzen? Und dann kommt noch dazu, jetzt hast du PGP endlich zu Hause auf deinem PC installiert, dann bist du unterwegs mit dem Handy, willst du mit dem Handy mal eine E-Mail lesen,
so, ja, genau,
und dann kommst du da plötzlich nicht dran, weil du sie nicht aufmachen kannst, weil du da jetzt wieder kein PGP hast und so. Also das Ganze ist halt ziemlich lästig. Und deswegen ist PGP halt nach wie vor nicht so besonders erfolgreich. Mhm. Einfach, es gibt so einen harten Kern, Leute, die PGP nutzen. Es gibt sogar inzwischen, irgendwann durften es sogar Behörden für bestimmte Zwecke mal nutzen oder anbieten. Mhm. Aber durchgesetzt hat es sich nie.
Jetzt sind ZEP.de und GMX.de.
Jetzt haben wir halt zwei E-Mail-Anbieter, die viele Kunden haben und wo, sag ich mal, Kunden sind, die jetzt auch nicht sich so sehr mit der Technik auseinandersetzen wollen. Und die haben jetzt die Möglichkeit, das wirklich ziemlich easy zu nutzen. Also da brauchst du dir keine Gedanken über Schlüssellängen zu machen oder was mache ich mit meinen Schlüsseln. Oder das geht einfach, du sagst, ich will das einschalten. Mhm. Dazu musst du nicht mal in die Einstellungen gehen. Es gibt jetzt so ein neues Schlosssymbol neben E-Mail verfassen sozusagen.
Also ich klicke auf E-Mail schreiben und dann
genau, klicke ich auf das Schlüssel. Genau, auf eben dieses Schlosssymbol für E-Mail schreiben.
Und das hast du bei beiden ausprobiert, das ist bei web.de und GMX identisch. Genau.
Und die sagen dir dann halt, du hast das noch nicht eingerichtet, mach das doch mal. Und dann sagst du, okay, Assistent starten. Assistent lädt ein Plugin runter, das ist jetzt nicht original von 1&1 oder von GMX, web.de, sondern Mailvelope, das kennt man, hat jemand programmiert, um eben im Browser PGP zu machen.
Und das gibt's
für aber Chrome und Firefox. Aber das ist erweitert und weiterentwickelt worden von 1&1 und das Schöne ist, es arbeitet wirklich nahtlos mit den Funktionen in der Web-Oberfläche zusammen, die eben mit Verschlüsselung zu tun haben. Also du weißt eigentlich, musst du dich nie drum kümmern, macht das jetzt das Plugin oder macht das jetzt web.de. Mhm. Es ist natürlich wichtig, weil bestimmte Dinge willst du natürlich auf deinem PC machen und nicht bei denen auf dem Server. Mhm. Wenn du weißt, worauf du gucken musst, siehst du auch immer, dass das, was wichtig ist, wirklich bei dir passiert. Aber du musst dich gar nicht drum kümmern. Das geht alles fließend.
Axel, muss denn jemand nicht meinen Schlüssel beglaubigen?
Nein, niemand muss in dem Sinne deinen Schlüssel beglauben.
Also meine Identität sozusagen
beglaubigen, dass ich es wirklich bin. Das ist Verschlüsseln, das ist ja bei PGP so ein bisschen das große Problem. Also wir haben ja mit der PGP-Kampagne vor vielen Jahren angefangen, Schlüssel zu zertifizieren. Genau. Aber das ist natürlich auch nur, also ob man unserer Unterschrift vertraut, das ist auch nur eine Frage. Also muss jeder selber einschätzen. Das ist ja dieses, eigentlich das Grundprinzip ist das Netz des Vertrauens. Das heißt, jemand sammelt Unterschriften für seinen PGP-Schlüssel, wenn genug beisammen sind, dann sage ich, so viele Leute lügen nicht, also glaube ich dem. Aber das hat sich nie so richtig durchgesetzt. Früher gab es Partys, wo man seine Schlüssel gegenseitig, wir machen das halt mit dem Personalausweis, also das ist natürlich aus unserer Sicht wirklich sehr genau geprüft.
Wir haben so eine Initiative, dass man diese Person in Heise Verlag kommen kann.
Zum Beispiel auf Messen oder so kann man oder hier in den Verlag kann man kommen. Aber das ist eben nur auch ein kleiner Teil von Schlüsseln überhaupt, die so gut beglaubigt sind, sage ich mal, normalerweise. Und der Vorteil ist, der Schlüssel in dem System wird von GMX und Mail.de erzeugt. Das heißt, die können zwar nicht wissen, ist das wirklich die Person am anderen Ende, weil für ein normales Postfach habe ich ja keinen Personalausweis vorgelegt, jetzt anders als wenn ich die E-Mail mache. Wenn ich zusätzlich die E-Mail gemacht habe, dann wissen die sogar, haben die meinen Ausweis gesehen sozusagen, aber normalerweise nicht. Aber sie wissen, diese E-Mail-Adresse ist es. Und eigentlich das PGP-System sichert ja erstmal quasi die E-Mail-Adresse ab. Und da haben wir ja bei PGP immer das große Problem gehabt. Zum Beispiel Kollege Jürgen Schmidt, auf dessen E-Mail-Adresse haben Leuten PGP-Schlüssel erzeugt und in den Schlüsselserver verteilt. Und wer sich so einen Schlüssel holt, der kann dann zwar an ihn was schicken, aber er kann es nicht auspacken. Ist dann ein bisschen nervig. So,
ja.
Auf web.de und GMX werden die Schlüssel erzeugt. Das heißt, wenn du jetzt in dieser Plattform drin bist und hast einen Schlüssel oder schickst eine E-Mail an jemand anders auf dieser Plattform, dann ist das innerhalb dieses Systems und du weißt genau, der mit der Adresse kann das auch auspacken, weil der hat diesen Schlüssel erzeugt.
Aber dann würde ich doch als NSA mir eine GMX-Adresse einrichten und dann bin ich dabei.
Ja, dann kannst du mit dieser Adresse E-Mails erzeugen, aber du kannst ja...
Kann ich mit dieser Adresse doch auch E-Mails lesen?
Ja, nur die an diese Adresse geschickt werden. Mhm. Also kannst ja nur der Empfänger hat den geheimen Schlüssel. Du erzeugst hier einen geheimen Schlüssel, den nur du selber hast. Also das Entscheidende ist ja, dass ich zum Beispiel Nico eine E-Mail schicken kann auf GMX und weiß, die kann nur er lesen.
Ja.
Und weil er nur diesen Schlüssel erzeugen konnte, der zu seiner E-Mail-Adresse gehört.
Was ist denn jetzt, wenn ich bei Google Mail bin oder Gmail bin? Also gibt es dann da eine Möglichkeit, diese Grenzübergabe?
Ich glaube, es gibt da ein Plugin, ne, für Gmail. Oder?
Also wenn du jetzt auf Gmail also auch PGP machst, du kannst ja bei jedem Dienst, wo du über IMAP drankommst oder so, du kannst ja mit einem E-Mail-Client auf jeden Fall PGP machen.
Es gibt auch PGP-Clients, die über Copy-Paste gehen, dass du dann die verschlüsselte Mail, aber das ist super umständlich. Aber also, theoretisch ginge das, aber es ist nicht
schön. Ich finde dich im Verzeichnis von GMX und Web.de nicht. Das Verzeichnis von denen tauscht sich auch nicht mit öffentlichen Key-Servern ab. Ganz speziell darum, das ist eine spezielle Vertraulichkeitsstufe für die Schlüssel.
Die nicht wieder zu kompromittieren.
Du müsstest mir jetzt deinen öffentlichen Schlüssel zugänglich machen, schicken. Ich kann den importieren. Und dann kann ich auch natürlich an deine Gmail-Adresse dir eine E-Mail
schicken. Aber die beiden untereinander arbeiten komplett zusammen.
Ja.
Also da kann ich das machen. Und gibt es irgendwelche Hinweise, dass da noch mehr drauf springen? Oder ist das eher so, weil es klingt ja jetzt sehr deutsch, sage ich mal so. Ne? Es sind ja jetzt, wenn ich es richtig verstehe, deutsche Provider, die das dann machen. Also gibt es da auch irgendwie
genau, warum macht Google, hast du da eine Idee, warum macht Gmail Google mit Gmail das nicht?
Ich denke, das wird sich auch bei anderen Diensten durchsetzen. Ich denke schon. Also es sind ja nicht die Ersten, die das machen. Ne? Also das Thema Sicherheit wurde zunächst von Spezialmail-Diensten wie Postier und Mailbox.org besetzt. Mailbox.org zum Beispiel hat dann ja auch ein PGP eingeführt, wobei halt die Schlüssel auf dem Server sind. Ist auch eine Lösung, aber halt nicht ganz so sicher, als wenn ich nur den Schlüssel selbst habe. Und jetzt haben die großen Dienste hier in Deutschland nachgezogen und es ist durchaus zu vermuten, dass auch andere Dienste noch nachziehen werden und auch eben diese Verschlüsselung anbieten werden. Wie sie es im Einzelnen technisch lösen, ist immer eine Frage. Wie viel ist in einem Plugin drin? Wie viel mache ich auf dem Server? Das ist immer eine Frage. Man möchte es einfach halten für den Kunden. Insbesondere bei einem kostenlosen Maildienst kannst du dir keine Lösung erlauben, wo die Leute dann zuhauf am Telefon hängen, weil sie irgendein Passwort vergessen haben oder irgendwas nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite soll es natürlich nicht so sein, dass das eigentlich die Verschlüsselung, also oder der Schlüssel zu deinen E-Mails noch irgendwo anders liegt, wo ihn nur jemand vom Brett nehmen muss sozusagen. Ne? Also du irgendwo dazwischen musst du halt einen Kompromiss aus Sicherheit und Bequemlichkeit.
Aber meinst du denn, dass die Akzeptanz von verschlüsselter Mail-Kommunikation wirklich steigern könnte?
Ich bin gespannt. Also es gibt viele Leute, die sagen, wir würden viel mehr verschlüsseln, wenn es einfacher wäre. Ob sie es jetzt in Wirklichkeit tun, muss man sehen.
Also ich weiß von vielen Kollegen, die schicken einem dann immer ihre 2 Megabyte großen Key-Dateien dann jede Mail. Und ich habe die Kollegen mal gefragt, wie viele Mails schreibt ihr eigentlich oder kriegt ihr eigentlich verschlüsselt? Und wenn sie dann mal ehrlich waren, haben sie gesagt, na, alle 2 Wochen mal eine oder so.
Ja.
Also das ist wahrscheinlich, oder schreibst du viel verschlüsselte Mails?
Nein. Also ich habe das jetzt natürlich auch alles freigeschaltet und mir angeguckt und so weiter. Und es ist wirklich bequem, es ist kein Problem. Du hast aber auch Nachteile. Ne? Also du kannst auf dem Server die Mail nicht durchsuchen.
Ah ja, okay.
Weil da liegt sie ja verschlüsselt, da kann der Server ja nicht reingucken. Und auch sowas wie ein automatischer Virencheck oder so fällt natürlich flach. Das heißt, wenn du die aufmachst, da ist ein Anhang drin und da ist irgendwas Schädliches drin, das kann dann erst dein System feststellen. Also ein Virencheck auf dem Server funktioniert
in dem Fall. Durchsuchen ist schon, das ist schon blöd.
Ja, also das sind schon auch irgendwo Nachteile mit verbunden. Deswegen, ob man wirklich jede Mail auch verschlüsseln muss oder verschlüsseln will, sei natürlich dahingestellt.
Wie ist das denn, wenn das gemischt ist? Dann liegen auf dem Server teilweise verschlüsselte und teilweise unverschlüsselte? Und die unverschlüsselten kann ich dann durchsuchen und die anderen sind für mich Blackbox.
Genau. Nee, die sind einfach so Datenmüll. Was passiert denn mit mobil? Also GMX hat ja, soweit ich weiß, ein K9 lizenziert und der ist für Android.
Es gibt Apps von GMX und Web.de für Android und iOS und die können das halt jetzt auch. Die können auch mit diesem System umgehen. Cool. Und das da haben sie sich etwas Nettes einfallen lassen. Also wenn du deinen Schlüssel erzeugt hast, dann kannst du erstmal eine Sicherungskopie anlegen. Mhm. Da wird ein Container erzeugt, da ist nicht nur der Schlüssel drin, also nicht nur der geheime und der öffentliche Schlüssel sind da drin, sondern das Passwort für den geheimen Schlüssel ist da auch noch drin. Oh, böse, mhm. böse. Das ist so ein Container, der wird natürlich auf deinem Rechner kurz erzeugt und dann wird der mit einem sehr langen, komplizierten Passwort verschlüsselt, mhm. richtig hart verschlüsselt und dann bei 1 und 1 abgelegt. So, es ist freiwillig, musst du nicht mhm. machen, kannst du machen. Was du kriegst, ist ein Ausdruck, der dir so ein bisschen erklärt, wie es geht. Und da steht eben dieses 26-stellige Passwort für den Container drin. Und da steht auch unter anderem ein QR-Code drauf. Mhm. So, wenn du jetzt mit deinem Handy deine E-Mails verschlüsselt lesen willst, gehst du her, machst die App auf, fotografierst den QR-Code. Mhm. Dann holt sich das Ding dein Container vom Server, fragt dich natürlich nach deinem 26-stelligen Passwort, was du da mühsam eintippen musst.
Einmal. Jedes Mal wieder?
Nein, einmal, um den Schlüssel auf dem Gerät zu installieren.
Aber wie fotografiert man den QR-Code? Den zeigt mir die App an, aber...
Nee, den druckst du aus.
Die App
hat
eine Funktion.
Also die drucke ich aus, die habe ich
auf dem Druck. Den QR-Code hast du auf Papier.
Ah, okay.
Den solltest du auch nicht irgendwie abspeichern oder sowas. Da ist ja dieser 26-stellige Schlüssel drin, mhm. der deinen Container schützt. Der soll nicht auf dem PC rumliegen.
Wie
oder
kriege
so.
Ich 10 Freunden, damit ja, die Kurse genau. gut für dich
genau,
aufbauen.
Genau, so wie dein
Film. Der hängt da hinten, ja. der Zettel von uns, der hängt da hinten an der
Wand. Ja, ja. Ne? Und also du kriegst das wirklich relativ einfach aufs Mobilgerät mit dem gleichen Schlüssel, obwohl der Schlüssel eben nicht irgendwo auf dem Server rumliegt, sondern eben halt nur in diesem Container stark verschlüsselt ist. Mhm. Und auf die Art und Weise kannst du dann auch mit deinem Handy oder mit deinem Tablet ganz problemlos verschlüsselte E-Mails lesen.
Der Mann in der Technik, der macht da hinten schon immer so hektische Handzeichen.
Also, wir nämlich nicht so lang sein. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir jetzt für alle Zeiten abhörsicher deswegen kommunizieren werden. Es ist eine Möglichkeit, es ist ein Angebot und man kann es mal ausprobieren. Wem es zu lästig ist oder so, der wird es sowieso wieder lassen. Mhm. Und wen es nicht interessiert. Aber ich denke, ein paar Leute mehr werden es halt in Zukunft jetzt tun.
Aber kriegt so ein bisschen das CT-Gütesiegel nicht schlecht.
Also was ich bisher davon gesehen habe, wie wir es ausprobieren, wir haben es im vorhin ein bisschen ausprobieren können und so. Die haben sich da wirklich viel Mühe gegeben, die haben das erstmal sehr schön gemacht und ich finde durchaus, dass dem sollte man nochmal
ausprobieren. Das ist ja auch eine Firma, ne? Web.de und 1 und GMX, ne? Oder?
Also es gehört wieder zu 1 und 1, gehört wieder zu United Internet.
Ja, ah ja, genau. Ja, schön. Da sind wir gespannt, ob die anderen Großen das auch
machen. Das hoffe ich halt, dass andere da auch nachziehen, mitmachen. Und
weil das wird ja, soweit ich weiß, Google oft vorgeworfen, ne? Dass sie eigentlich immer so tun, als wären sie auf der Seite der Aktivisten, mhm. aber so einfach, also sie haben ja auch ewig gezögert mit HTTPS und so.
Ja, also das sind alles, es sind auch irgendwie innerhalb von der Google-Infrastruktur sind Daten unverschlüsselt zwischen Servern hin und her transportiert worden, also über öffentliche Internetstrecken und so weiter. Das ist ein Lernprozess und das wird nach und nach alles, werden die Lücken geschlossen und wird das sicherer gemacht. Man fragt sich manchmal, warum es so lange dauert, ne? Weil also E-Mail haben wir ja nur schon ganz schön lange und PGP gibt es auch schon irgendwie 20 Jahre lang und oder über 20 Jahre lang und warum das alles so lange dauert, ist ein bisschen fraglich, aber...
Also schön verschlüsseln, Leute, finden wir, probiert das ruhig mal aus und ihr könnt uns auch Mails schreiben, allerdings nicht verschlüsselt. ich glaube, das haben wir da noch nicht eingerichtet. Also lieber nicht, könnt ihr mal versuchen, vielleicht habe ich Kollegen, die das doch dann, ich weiß es nicht.
Kann man, ich habe heute schon einige gekriegt, PGP-Verschlüssel.
Ah, okay. uplink@ct.de könnt ihr uns Feedback schicken und uns irgendwelche Dinge erzählen. Ihr könnt uns auch erreichen auf Facebook. Da haben wir jetzt seit ein paar Wochen, Monaten haben wir da jetzt eine Seite. Ihr könnt uns gerne abonnieren auf YouTube und ihr könnt uns, was könnt ihr noch alles machen? Ihr könnt unsere Hefte kaufen.
Genau. Oder abonnieren.
Ja, mit Brille, ne? Oder hier auch Make, ne? Alles und Mac and I und alles kaufen. Und natürlich die CT nicht zu vergessen. Und das Wetter soll schön werden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.